SWR 2 Alte Musik.
Mein Name ist Bettina Winkler und bei mir ist heute der Musiker und Komponist Christoph Haas zu Gast. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wir laden Sie heute dazu ein, eine Reise weit in die Vergangenheit zurückzumachen, in die Eiszeit vor etwa 40.000 Jahren. Auch damals wurde schon Musik gemacht, davon zeugen die Flötenfunde auf der Schwäbischen Alb. Wir fragen uns, wie diese Musik geklungen haben könnte, welche Bedeutung sie für die Menschen damals hatte und was uns diese archaischen Klänge vermitteln können. Christoph Haas, warum spielt für Sie diese archaische Musik auch heute noch eine wichtige Rolle?
In archaischen Klängen wird eine Vergangenheit hörbar, die weit zurückliegt. Aber wenn sie erklingen, diese archaischen Klänge, dann werden sie zur lebendigen Gegenwart. Und wenn sie erklingen in einer Zeit ökologischer und gesellschaftlicher Krisen, dann glaube ich, dass sie auch in die Zukunft weisen können. Für mich persönlich war es so, dass ich vor 40 Jahren erstmals ein solches archaisches Instrument, einen Musikbogen gehört hatte. Ich war damals noch als Schlagzeuger unterwegs, gut beschäftigt, aber unzufrieden mit dem, was ich spielte, weil ich alle möglichen Rhythmen kannte und konnte, aber gar nicht wusste, was Rhythmus ist, weil ich mit Klängen umging und gar nicht wusste, was ist Klang eigentlich. Und da hörte ich diesen Berimbau und war wie vom Blitz getroffen, geradezu erschüttert von diesen Klängen und wusste ab diesem Moment, dieses Instrument werde ich lernen. Und so hat sich im Laufe der Jahre eine ganze Welt archaischer Klänge aufgetan. Und was mich fasziniert, ist, dass diese Instrumente allesamt materiell sehr arm sind, dass aber die Klangwelt, die sie öffnet, sehr, sehr reich ist.
Christoph Haas, was war das jetzt genau nochmal für ein Instrument, was wir da gehört haben? Ist für unsere Ohren, unsere normalen Klassikohren, eher ungewöhnliche Klänge?
Ja, das ist so. Das ist für meine Begriffe ein geradezu magischer Klang einerseits ungefähr immer das Gleiche, aber wenn man genau hinhört, permanent sich verändert. Das war also ein brasilianischer Musikbogen, ein geschnürter Musikbogen mit Kalebassenresonator, ein sogenannter Berimbau, zunächst ein höheres Instrument, eine sogenannte Violinia. Später kam dann ein tieferer Berimbau dazu mit einer kleinen Kashishi-Rassel, ein Gunga. Und da habe ich in einem afro-brasilianischen Rhythmus improvisiert.
Kommen wir vom afro-brasilianischen Rhythmus zurück in die Vergangenheit, in die tiefe Vergangenheit, also in die Eiszeit. Hier in erster Linie verorten wir uns jetzt einfach mal auf der Schwäbischen Alb. Vor 40.000 Jahren haben dort schon Menschen gelebt, vermutlich Neandertaler. Es kamen andere Menschen dazu. Wissen wir, wo die hergekommen sind, was sich da verknüpft hat, was sich da verbunden hat?
Man glaubt so viel zu wissen, dass diese Gruppen von Homo sapiens donauaufwärts, also von Süden kommend, unterwegs waren und dass sie eben dann am südlichen Rand der Schwäbischen Alb in einer Gegend, die wir uns als Tundra vorstellen können, also nördlich des damals vergletscherten Voralpenlandes, dass sie damals gute Lebensbedingungen vorfanden, ein reiches Angebot an essbaren Pflanzen, üppige Herden von Rentieren und Wildpferden, fischreiche Flüsse und am Ufer dieser Flüsse Karsthöhlen, die diesen Gruppen Schutz boten in den langen und kalten Wintern. Und in diesen Höhlen eben in der Winterzeit fertigten sie Tierfiguren, Menschenfiguren, Schmuckperlen und eben auch Musikinstrumente. Und diese archäologischen Funde, die in den vergangenen 100 Jahren in diesen Höhlen ausgegraben wurden, die sind archäologisch so bedeutsam, dass diese Höhlen 2017 von der UNESCO zum Weltkulturerbe frühester Eiszeitkunst erklärt wurden. Und insbesondere die Flötenfragmente, die da gefunden wurden, gelten eben als die ältesten musikarchäologisch nachgewiesenen Musikinstrumente der Menschheit.
Also sind neben den Flöten sind es ja auch noch Figuren gewesen, die gefunden wurden. Da dieser berühmte Löwenmensch, den man aus vielen, vielen kleinen Fragmenten zusammengesetzt hat. Auch so eine Art Venusfigur. Wir bezeichnen sie, benennen sie als Venus, eine ganz üppige Frauenfigur, die Fruchtbarkeit vielleicht symbolisiert oder die Wichtigkeit, die Bedeutung des Weiblichen, auch der fortführenden Existenz eben durch Fortpflanzung, der Erhaltung des eigenen Stammes, der eigenen Gemeinschaft. Aber eben auch, ich komme zurück auf die Flöten, die aus verschiedenen Materialien hergestellt wurden. Da sprechen wir nachher nochmal drüber. Jetzt hören wir erst ein Beispiel an.
Thank you.
Das war Gabriele Dalfert und sie hat auf einer Flöte aus Mammutelfenbein gespielt. Eine ähnliche Flöte, die wurde in Geisenklösterle auf der Schwäbischen Alb ausgegraben, gefunden in einem dieser Höhleneingänge. Und diese Flöten, diese eiszeitlichen Flöten sind ja was ganz Besonderes. Sie haben über 40.000 Jahre überdauert. Das heißt, sie haben noch Bestand gehabt. Sie sind zwar teilweise zerbrochen, aber man konnte mit Hilfe dieser Bruchstücke ganze Flöten rekonstruieren. Man weiß nicht genau, wie viele Löcher das waren, aber man kann einiges anhand dieser Funde erkennen. Ähnliche Funde gab es auch in Frankreich. Auch da hat man versucht, Instrumente zu rekonstruieren. Christoph Haas, können Sie mir erklären, wie hat man so eine Flöte aus Mammutelfenbein damals hergestellt? Das war doch sicherlich eine Wahnsinnsarbeit.
Musikarchäologen sagen mir, dass ein eiszeitlicher Mensch mit seinen Werkzeugen ungefähr 100 Stunden lang beschäftigt war, um aus einem Mammutstoßzahn eine solche Flöte herzustellen. Zunächst wurde dieser harte Mammutstoßzahn mit einer Steinklinge in zwei Hälften aufgesplittet. Dann wurden die beiden Hälften ausgehöhlt, bis eine ebenmäßig dünne, hohle Form geschnitzt war. Und dann wurde in dieses nur schwer zu bearbeitende Material Grifflöcher eingeschabt mit der Steinklinge. Dann wurden die beiden Halbröhren mit Birkenpech verklebt und verschnürt. Also wirklich eine lange und mühsame Arbeit. Für mich belegt es, dass Musik für eiszeitliche Jäger und Sammlerinnen existenziell wichtig war. In allen Kulturen weltweit, glaube ich, liebten und lieben es Menschen, zu tanzen, zu singen, zu musizieren. Die unglaubliche Vielfalt archaischer Musikinstrumente zeigt ein vitales Bedürfnis nach Rhythmen, nach Klängen, nach Melodien, ein unstillbares Verlangen nach Musik. So wurden Flöten nicht nur aus Mammutstoßzähnen und Vogelknochen gefertigt, sondern auch aus Geweihen, aus Holz, aus Schilfrohr. Unsere Vorfahren nutzten alles, worauf sich musizieren lässt. Manches konnten sie unverändert zu musizieren verwenden. Beispielsweise wurden trockene Pflanzenschoten zu Rasseln, Steine, Muscheln, Knochen, Äste, Klingen, wenn man sie gegeneinander schlägt. Auch konnten Gegenstände zu Musikinstrument werden, die primär ganz anderen Zwecken dienten, beispielsweise auf den Jagdspeer schlagend konnte man Klänge erzeugen, der Jagdbogen wurde zum Musikinstrument, wir werden darüber noch sprechen, auf aus Lehm gebrannten Tonkrügen lässt sich ganz wunderbar trommeln, ebenso auf Kalebassen, die sonst als Schüsseln dienen.
Wir haben jetzt Christoph Haas zusammen mit seiner Banda Maracatu gehört. Christoph Haas, was für Instrumente wurden da gespielt? Was haben wir gehört?
Da war zunächst dieser sehr dunkle, herzschlagähnliche Klang. Und der stammt von mit Wasser gefüllten großen Kalebassen, auf denen eine kleine Kalebasse umgekehrt schwimmt, also mit der Wölbung nach oben. Und die wird dann eben angeschlagen und produziert diesen unglaublich warmen und dunklen Ton. Und darüber hörten wir etwas Schnarrendes. Das sind geschlitzte Bambusstäbe, die von den Philippinen stammen. Und im traditionellen Weltbild ist ihr Klang in der Lage, böse Geister zu vertreiben. Ich habe jetzt hier einen solchen geschlitzten Bambusstab mitgebracht. Und wenn ich den also jetzt anspiele, bringt er diesen seltsamen Klang. Dieser Devil Chaser ist hier noch mit einer kleinen Öffnung versehen, mit der ich also, wenn ich auf und öffne und schließe, kann ich den Klang noch ein bisschen modulieren, habe ich so einen kleinen Wah-Wah-Effekt.
Sie hören SWR 2 Alte Musik, heute mit prähistorischen Klängen aus der Eiszeit. Bei mir zu Gast ist der Musiker und Komponist Christoph Haas, der sich damit intensiv auseinandergesetzt hat und diese archaischen Klänge in die Gegenwart mitnimmt. Kommen wir noch einmal zu den Instrumenten zurück, die es vor 40.000 Jahren gegeben haben könnte. Neben diesen Flöten, deren Fragmente auf der Schwäbischen Alb und auch in Frankreich gefunden wurden, gibt es in diesbezüglich ja eigentlich keine archäologischen Funde, da hat nichts überdauert. Kann man aber trotzdem Vermutungen anstellen, was neben den Flöten noch gespielt, verwendet wurde?
Ja, man kann annehmen, dass frühe Signal- oder Rufinstrumente beispielsweise aus der Schale großer Meeresschnecken gefertigt wurden. Darüber werden wir ja noch sprechen. Aber genauso aus den Hörnern von Ziegen, wie beim Schofar, oder aus Rinderhörnern, wie wir jetzt in der nächsten Musik hören.
Also zwei Stämme, das ist ein Titel von der CD Vision mit der Banda Maracatu. Die spielen Stampfrohre, Klanghölzer, Rassel. Dazu kommt Gabriele Dallfert, sie spielt ein Kuhhorn und Christoph Haas hat ein Muschelhorn gespielt. Stichwort Muschelhorn, Christoph Haas. Zu diesem besonderen Instrument, zu diesem wunderschönen Klangerzeuger, können Sie mir bestimmt noch ein bisschen mehr erzählen.
Sehr, sehr gerne. Also was wir eben hörten, das war ein südindisches Schneckenhorn, eine Turbinella pyrum. Und solche Schneckenhörner werden in Kerala beispielsweise von den Brahmanen, von den Tempelpriestern geblasen, um die Götter aufzuwecken. Aber auch in anderen Kulturen werden Muschelhörner im rituellen Kontext verwendet. In Teilen Amerikas, in Ozeanien, auf Hawaii, in Tibet, in Thailand, Japan, Korea. Ich selbst spiele neben diesem südindischen Schneckenhorn besonders gerne die Cassis cornuta und das Tritonshorn.
Hier gab es neben dem Muschelhorn ganz zu Beginn auch noch Schwirrhölzer zu hören, dazu Schraper, Djembe, Schlitztrommel und Basstrommel. Und das alles zusammen mit der Banda Maracatu und Christoph Haas. Kommen wir noch einmal auf dieses wunderbare Muschelhorn zurück, Christoph Haas. Erzählen Sie mir noch ein bisschen mehr zu diesen Muschelhörnern, weil ich finde, das ist ein absolut faszinierendes Instrument. Und vor allem frage ich mich, wie kommt das jetzt zu uns nach Europa?
Muschelhörner sind ja das Gehäuse bestimmter großer Meeresschnecken und solche Meeresschnecken finden sich eben auch im Atlantik. Und ich war hocherfreut, vor kurzem zu lesen, dass französische Musikarchäologen eine sensationelle Entdeckung machten, nämlich sie entdeckten das Gehäuse einer atlantischen Tritonschnecke in einer Höhle der Pyrenäen, also 200 Kilometer entfernt vom Atlantik, wurde das vor 16.000 Jahren dorthin gebracht, bedeutet ja schon mal, dass man da nicht Mühe gescheut hat, um über eine so weite Entfernung dieses Schneckengehäuse zu transportieren. Dann wurde dieses Schneckengehäuse mit roter Farbe bemalt und dann wurde die Spitze dieses Gehäuses sehr mühsam aufgesägt. Das bedeutet, dieses Gehäuse wurde als Blasinstrument, als Muschelhorn verwendet. Und damit ist archäologisch belegt, dass eben auch in Europa schon vor mindestens 16.000 Jahren auf Muschelhörnern musiziert wurde.
Ich nehme an, wahrscheinlich hat man das vielleicht durch Zufall festgestellt, dass an einer Muschel vorne die Spitze abgebrochen war und hat dann reingeblasen, wie auch immer, wie man Sachen ausprobiert und plötzlich festgestellt, das ist ja ein Resonanzkörper und das erzeugt Töne. Wie klingt das denn nun, das Muschelhorn? Wir wollen das jetzt hören.
Jetzt habe ich hier ein solches Tritonshorn, bei dem die Spitze oben abgesägt ist. Und wenn ich jetzt hier hineinblase, ganz ähnlich wie in eine Posaune oder ein Waldhorn, dann beginnt es zu klingen. Ich habe mich kürzlich mit einer klassischen Hornistin darüber unterhalten und sie jetzt auch mal versucht und hat gemeint, das sei ja unglaublich schwierig zu spielen. Keine Ahnung, ich habe es einfach mal probiert. Ich habe nie auf einem Waldhorn gespielt. Man muss ein bisschen üben, aber dann macht das Spaß. Also, ich probiere es jetzt mal. Der Punkt ist, wenn ich mit der anderen Hand ganz weit hineingehe in die Öffnung dieser Schnecke, dann wird der Klang tief und wenn ich die Hand wieder da herausnehme, wird der Klang höher. Und so habe ich in diesem Tritonhorn den Tonraum von 4 Tönen, eine Quart, und kann da aber auch alle möglichen Glissandi spielen. Ich versuch's mal.
Das war also dieses Tritonshorn von Christoph Haas. Und dieses Tritonshorn, da ist ja auch noch was ganz Besonderes. Das hat so ziemlich genau dieselbe Größe wie dieses jungsteinzeitliche Tritonshorn, was da in Frankreich gefunden wurde.
Ja, das hat mich wirklich gefreut, das zu lesen, dass zufälligerweise diese beiden Instrumente, das vor 16.000 Jahren und das heute, es sich in einem ganz ähnlichen Tonraum bewegt.
Mhm. Christoph Haas, Sie spielen ja ganz unterschiedliche Instrumente, die ihren Ursprung weit in der Vergangenheit haben. Wir haben eben gerade das Muschelhorn gehört. Aber zu diesen alten Instrumenten, die es aber auch heute noch gibt, gehört auch der Musikbogen dazu. Was habe ich mir unter einem Musikbogen genau vorzustellen?
Musikbögen sind die frühesten Saiteninstrumente der Menschheit und waren in allen Jagdkulturen, Jägerkulturen verbreitet, so auch im steinzeitlichen Europa. Die einfachste, vermutlich früheste Form ist ein Bogen, der zugleich als Jagd- wie als Musikbogen verwendet wurde. Und da wurde vor einiger Zeit in einem Moor Oberschwabens wurden Eibenbögen mit einer Saite aus Schafsdarm ausgegraben und in diesem Moor hat sich eben dieses Material über eine lange Zeit erhalten. Wir können annehmen, dass jungsteinzeitliche Jäger damit eben nicht nur auf die Jagd gingen, sondern darauf auch musizierten. Jedenfalls Friedrich Seeberger und Alfred Schöffend haben mir dabei geholfen, einen originalgetreuen Nachbau zu bekommen, auf dem ich dann musiziert habe und auf dem wir jetzt den Hunting Song hören, der 2014 im Hohlefels aufgenommen wurde. Eines meiner Lieblingsinstrumente ist ein Mundbogen mit Lianensaite, ein Lolongo. Ich habe in Mitte der 80er Jahre in Burkina Faso, Westafrika, bei meinem hochverehrten Lehrer Dauda Dalla spielen gelernt. Wie Bei der Maultrommel fungiert hier die Mundhöhle als Resonator und so können Obertöne partiell verstärkt und artikuliert werden. Ich will es mal gerade demonstrieren. Ich schlage jetzt erstmal mit einem dünnen Stöckchen diese Lianenseite an, noch ohne Mundhöhlenresonator, und wir merken, klingt überhaupt nicht besonders. Also Sie haben gehört, erst wenn ich mit der Mundhöhle ganz nah an die Saite rangehe, beginnt man zarte Obertöne zu hören über diesem immer gleichen Grundton dieser gespannten Lianenseite. In der anderen Hand habe ich ein Stöckchen, mit dem ich diese Saite abgreifen kann, so in Tonhöhen zwischen einer kleinen Sekund und einer kleinen Terz. Und das würde sich dann so anhören. Und vielleicht konnten Sie hören, dass während die beiden Fundamentaltöne rauf und runter gegangen sind, habe ich über die Mundhöhle in den Obertönen gegenläufige Bewegungen vollzogen. Das ist eine typische Spielweise beim Volk der Samo, wo ich das kennengelernt habe. Und jetzt habe ich in meiner einen Hand mit dem dünnen Stöckchen auch noch eine kleine Rassel. Und das ist wiederum typisch für diese archaischen Instrumente, dass man nicht den reinen Klang wählt, sondern da soll noch immer irgendetwas verunklarend mitwirken. Eine Weiterentwicklung des Jagdbogens sind dann Musikbögen mit einer Kalebasse als Resonator. Solche Musikbögen entwickelten sich im südlichen Afrika bei den Bantu-Völkern. Sie kamen dann nach Brasilien mit den versklavten Afrikanern. Dort gewann der Berimbau, so heißt dieses Instrument, in Brasilien gewann der Berimbau gerade in jüngster Zeit eine ganz neue, breite Popularität. Die Spielweise dieses Berimbau ist recht komplex und anfangs auch mit Schmerzen verbunden.
Inwiefern?
Ja, das, was da zunächst schmerzhaft ist, man balanciert diesen Musikbogen in der Vertikale auf dem kleinen Finger und zwei Schnüre schneiden da anfänglich ziemlich schmerzhaft in diesen kleinen Finger. Das ist nicht weiter tragisch, am Anfang tut's weh, aber man wird reich belohnt mit ganz fantastischen, magischen Klängen. Ich will's mal demonstrieren. Also es ist zunächst mal der Klang der Saite. Und was wir da hören, wie sich der Klang verändert, ist eben, wenn ich diese Kalebasse, die den Klang verstärkt, indem ich die von meinem Bauch entferne und wieder an den Bauch ranführe, verändert sich das Obertonspektrum. Dann habe ich in der gleichen Hand das Instrument balanciert, und auch das ist schon eine kleine Aufgabe, einen so langen Bogen zu balancieren, habe ich in dieser gleichen Hand auch noch einen Stein. Ähnlich wie vorhin beim Lolongo hatte ich Stecken, jetzt ist es ein Kieselstein. Und damit kann ich die Saite verkürzen, so dass ich wieder verschiedene Töne spielen kann. Ich zeige es mal gerade. Ich kann aber auch nur den Stein ganz leicht an die Saite bringen, dann kommen so geräuschhafte Klänge. Das kann ich jetzt natürlich auch kombinieren. wiederum in der einen Hand mit dem dünnen Stäckchen, mit der Baguette, habe ich jetzt die Kashishi-Rassel. Und alles zusammen ergibt dann relativ komplexe Bewegungsabläufe und Balanceabläufe. Und das macht dann letzten Endes die Kunst des Berimbau-Spiels aus. Ganz kleine Kostprobe.
Sehr schön, sehr, sehr komplexe Bewegungsmuster. Das hatte ich mir nicht so vorgestellt. Christoph Haas, kommen wir noch einmal zur eiszeitlichen Musik zurück. Kann man die tatsächlich rekonstruieren?
Ich glaube, nein. Die Musik eiszeitlicher Jäger und Sammlerinnen hat sich auf ewig verflüchtigt und kann nicht wiedergefunden werden. Auswege aus dem Dilemma bieten allenfalls Feldforschungen in vormodernen Gesellschaften, soweit sie noch existieren. Ich selbst konnte in Schwarzafrika, in Lateinamerika und Südindien noch Musikkulturen beobachten und an ihnen teilhaben in gewissem Umfang, die noch nicht ganz überformt waren von der globalen heutigen Musikindustrie. Und dabei ist mir aufgefallen, dass in diesen traditionellen Kulturen der reine Ton gar nicht so beliebt ist, so wie es bei uns seit 500 Jahren immer darum gegangen ist, noch reinere und klarere Töne im Instrumentenbau möglich zu machen. So ist dort ein ganz anderes Klangideal, eine ganz andere Klangästhetik vorherrschend. Man wünscht sich obertonreiche Klänge, man wünscht sich starke Geräuschanteile, man hört im Unklaren, im Nichtfassbaren, im Summen, Surren, Brummen, Schnarren. Man hört Stimmen der Naturkräfte und man hört die Stimmen der Ahnen. Und das ist das Interessante daran. Deshalb werden an die Instrumente absichtlich Gegenstände appliziert, die den Klang verunklaren. Wir haben es vorhin mit den Rasseln schon gehört bei den Musikbögen. Und noch deutlicher ist es bei der nächsten Musik, glaube ich, zu hören. Da spiele ich einen Musikbogen mit einem Kalebassenresonator, bei dem zusätzlich noch eine Kalebasse angebracht ist, deren Höhlung mit Spinnweben überzogen ist. Und wenn man da hineinsingt, wird die Stimme des Sängers ganz stark verfremdet. Wie wir gleich hören werden, wurden Wah-Wah und Verzerrer keineswegs erst von Jimi Hendrix erfunden, sondern schon 40.000 Jahre vorher. Thank you.
Christoph Haas, was wir da jetzt und auch schon in den anderen Beispielen gehört haben, Ihre Musik geht ja über einen ganz simplen, in Anführungszeichen, Rekonstruktionsversuch dieser uralten Musik weit hinaus. Welche Bedeutung hat dieser Rückbezug für Sie? Denn es ist ja nicht unbedingt Ihr Ziel, jetzt historisch-archäologische Rekonstruktionen dieser eiszeitlichen oder steinzeitlichen Musik zu präsentieren, zu spielen, sondern für Sie spielt ja noch was ganz anderes eine ganz wichtige Rolle dabei.
Ja, es geht mir eher darum, auf einfachen Musikinstrumenten komplexe Musik zu gestalten, auf archaischen Musikinstrumenten zeitgenössische Musik zu gestalten. Und deshalb verwende ich überlieferte Spielweisen ebenso wie experimentelle. Das wird deutlich beim nächsten Musikbeispiel. In der Komposition Passatore spiele ich auf dem Berimbau zunächst ein traditionelles Motiv und nähere mich dabei mehr und mehr einem großen Gong. Schließlich kommt die Seite des Musikbogens in direkten Kontakt mit der Metallscheibe und dabei entstehen ganz wilde, ungezähmte Klänge.
Das war das Stück Passatore von und mit Christoph Haas, der hier den afro-brasilianischen Musikbogen Berimbau im Klangraum der Chiesa Rotonda di San Bernardino gespielt hat in Graubünden. Christoph Haas, bei Ihnen fällt im Zusammenhang mit Ihrer Musik, die Sie spielen, die Sie interpretieren, immer wieder das Stichwort Musica povera, also eigentlich arme Musik. Was bedeutet für Sie diese Reduktion auf das Arme oder vermeintlich Arme, auf das Wesentliche, auf das Essentielle?
Ja, in der Tat. Musica povera ist für mich ein Versuch, Musik auf das Wesentliche zu reduzieren. Dieses Konzept ist entstanden in einer ganz bestimmten Lebensphase nach meiner Rückkehr aus Afrika. Ich habe damals die Gelegenheit gehabt, mein Leben zu teilen mit Menschen, die im Sahel unter sehr einfachen materiellen Umständen ihr Leben gemeistert haben, die aber eingebunden waren in tragfähige soziale Zusammenhänge und die eine große und reiche symbolische Kultur gelebt haben. Und das hat mir dann doch sehr zu denken gegeben, auf was es tatsächlich ankommt und wie es möglich ist, auch unter Verwendung einfacher materieller Instrumente komplexe und interessante Musik zu erzeugen.
Christoph Haas, wenn Sie also sich mit dieser Musica Povera auseinandersetzen, dann spielen da ja auch gleichzeitig zwei verschiedene Seiten eine wichtige Rolle. Auf der einen Seite ist es eine Art Spiegel in die Vergangenheit, in dem solche ganz archaischen Instrumente verwendet werden und wieder zum Klingen kommen. Und gleichzeitig ergibt sich dadurch schon wieder aber auch ein Tor, ein Blick, ein Klang in die Zukunft hinein.
Ja, genau so verstehe ich das. Es sind also zwei Richtungen sozusagen, in die mein Denken, mein musikalisches Handeln zieht. Es ist einerseits ein Blick zurück und andererseits ein Blick aus der Gegenwart nach vorn. Und was mich fasziniert, ist, dass, so viel wir vermuten können, sich unsere eiszeitlichen Vorfahren verstanden als Teil der einen ungeteilten Wirklichkeit, dass sie nicht trennten zwischen Mensch und Natur, dass für sie alles mit allem verbunden war, dass sie nicht trennten zwischen Geist und Materie, sondern Menschen, Tiere, Pflanzen, Flüsse, Berge, für sie war alles beseelt, für sie war fraglos, Leben bedeutet zusammen zu leben mit allen Geschöpfen dieser Erde. Und wenn ich mich nicht täusche, dann beginnen wir heute, dieses alte Wissen neu zu entdecken, sowohl in den Geistes- wie in den Naturwissenschaften, in der Philosophie wie in der Biologie, ist ein Aufbruch aus dem mechanistischen Naturverständnis für mich deutlich spürbar. Ich glaube, mehr und mehr Menschen erkennen, dass ein Bild von der Welt als Maschine nicht angemessen ist. Viel eher kann sie verstanden werden als komplexer, dynamischer Tanz. Beginnt jetzt eine neue kulturelle Epoche, dämmert eine neue, alte Weltsicht herauf, zurück zur beseelten Natur, wie der Biologe und Philosoph Andreas Weber schreibt. Waren wir im Anfang nicht alle ein Leben? Natürlich, im Lauf der Jahrmillionen haben sich Lebensformen ausdifferenziert, aber noch immer sind wir alle ein und das gleiche Leben, ob wir nun Menschen sind oder Tiere oder Pflanzen, wir sind alle ein und das gleiche Leben. Das menschliche Leben ist nicht höherwertiger oder von einer anderen Qualität als jedes andere Leben. Wir sind Leben inmitten von Leben, das Leben will, hat schon Albert Schweitzer gesagt. Aber noch leben wir so, als ob der Mensch das Wichtigste auf der Erde wäre. Und noch immer lassen wir uns nur zu gerne einreden, dass alle unsere Probleme mit den geeigneten Technologien lösbar wären. Vivir bien, no mejor, sagen die Indigenen Südamerikas. Gut leben, darum geht es, nicht besser. Für uns in den reichen Gesellschaften bedeutet das, es ist möglich, einfacher, bescheidener und dennoch sehr gut zu leben.
Thank you.
Pian San Giacomo, das letzte Stück des Albums Sacred Space, Sacred Sound von Christoph Haas, gespielt auf der Tambura con Arco und aufgenommen in der Chiesa Rotonda di San Bernardino in Graubünden. Für Christoph Haas ist diese Musik eine Hommage an die Musik dieser Region, in der sie aufgenommen wurde. Und sie vermittelt für ihn fragile Schönheit, Nachklang einer fernen und doch vertrauten Welt, Brücke zum Anfang und Ahnung von drüben. Der Musiker und Komponist Christoph Haas war heute hier in SWR 2 Alte Musik zu Gast. Unser Thema: prähistorische Klänge. Die Sendung können Sie auch auf unserer Seite swr2.de hören oder mithilfe der SWR 2 App. Eine Musikliste und Literaturhinweise stehen ebenfalls im Netz. Werfen Sie unbedingt auch mal einen Blick auf die Homepage www.christoph-haas.eu. Alle in dieser Sendung erwähnten CDs sind dort erhältlich. Mein Name ist Bettina Winkler und ich bedanke mich ganz herzlich bei Christoph Haas für dieses anregende Gespräch.
Die Freude ist ganz meinerseits.
Hier geht es gleich weiter mit SWR 2 Radiophon und nächste Woche stellt Ihnen Dagmar Munk an dieser Stelle wieder neue CDs vor.